Deutschlandfunk. Aus Religion und Gesellschaft.
Wenn wir heute in eine katholische Kirche gehen, dann sehen wir da vorwiegend Bildnisse der Jungfrau Maria. Überall ist diese riesige, übermächtige Frauengestalt. Gerne mit einem kleinen Säugling an der nackten Brust, wobei ich nackte Brust hier aus einem ganz bestimmten Grund betone. Und diese weibliche Figur trägt auch sehr gerne einen weiten blauen Mantel, der mit Sternen übersät ist.
Ina Wunn, Religionswissenschaftlerin und Biologin.
Wenn wir jetzt die Geschichte dieser weiblichen Figur zurückverfolgen, dann finden wir diese Jungfrau Maria unter einem anderen Namen, nämlich als Mut, als Himmelskönigin im alten Ägypten. Wenn wir nun diese weiblichen Figuren weiter zurückverfolgen in den Mittelmeerraum, dann finden wir sie als weibliche Göttin. Und das Interessante ist, viele dieser weiblichen Göttinnen haben, wie die stillende Jungfrau Maria, eine entblößte Brust.
Göttinnen, wie die griechische Aphrodite oder die ägyptische Isis.
Manche dieser weiblichen Gottheiten haben auch noch ganz andere delikate Körperstellen entblößt. Da gibt es zum Beispiel die ägyptische Baubo, bei der eben das entblößte Genitale eine Drohgebärde ist. Wenn wir wiederum diese Figuren weiter zurückverfolgen, dann finden wir genau diese Figuren in der Steinzeit, und zwar bis in die Altsteinzeit hinein.
Wie etwa die Venus vom Hohlefels. Eine 6 cm kleine Frauenfigur aus Mammutelfenbein. Sie ist rund 35.000 Jahre alt und wurde in der Schwäbischen Alb gefunden. Ein Beispiel unter vielen für steinzeitliche Darstellungen von Frauen.
Es lässt sich tatsächlich eine Linie ziehen, und zwar von den Höhlenmalereien angefangen, also 30.000 Jahre vor unserer heutigen Zeitrechnung, über verschiedene Schritte, aber nahtlos bis zur heutigen Marienfigur in den Kirchen, diese weibliche Figur, die als bedeutende Schutzfigur im Vordergrund der Religion stand. Wenn Sie so wollen, glauben wir also heute immer noch steinzeitlich.
Auf den Schultern der Steinzeit. Von den Langzeitwirkungen prähistorischer Religionen. Eine Sendung von Christian Röther.
Die Steinzeit ist die früheste Epoche der Menschheitsgeschichte und mit Abstand die längste. Sie begann, als die Menschen anfingen, Steinwerkzeuge herzustellen. Das älteste bekannte Steinwerkzeug der Menschheit ist 2,6 Millionen Jahre alt.
Die Steinzeit endete, als die Menschen entdeckten, wie sie Werkzeuge aus Metall herstellen können. Das ist in Europa gerade einmal 4000 Jahre her. Alles davor war nach der gängigen Definition Steinzeit.
Die Steinzeit ist tatsächlich mit 99% der größte Abschnitt der Menschheitsgeschichte.
Rüdiger Kelm ist Prähistoriker und leitet den Steinzeitpark Dithmarschen im Westen von Schleswig-Holstein. Ein Freilichtmuseum mit Zelten, Hütten und Häusern, einem Mammutskelett und begehbaren Grabbauten. Hier lassen sich auch steinzeitliche Religionen erkunden.
Ja, wir stehen jetzt hier vor dem sogenannten Kulthaus von Tustrup. Tustrup ist ein Fundort im nördlichen Jütland in Dänemark, wo man zum ersten Mal diese besondere Hausform gefunden hat.
Das Gebäude ist kaum größer als eine heutige Doppelgarage. Es besteht aus mehreren Meter hohen Steinen, Findlinge, die aufrecht stehen. Der Rest der Wände ist aus Holz gefertigt. Ebenso das Dach.
Man hat ja schon lange Wohnhäuser der damaligen Menschen ausgegraben und wusste ungefähr, wie diese aussehen. Die haben wir ja auch hier bei uns im Steinzeitpark rekonstruiert. Aber hier haben wir was Besonderes. Man hat eben hier eine Kombination aus Holzbau, wie wir das für die normalen Wohnhäuser haben, und Stein.
Während die Menschen der Jungsteinzeit ihre Wohnhäuser in der Regel aus Holz bauten, waren Steine zumeist den Grabanlagen vorbehalten. Manche dieser Großsteingräber sind bis heute erhalten. Beim Kulthaus von Tustrup und ähnlichen Bauten handelt es sich um eine Mischform. Womöglich waren sie Übergangsstationen zwischen den Holzhäusern der Lebenden und den Steinhäusern der Toten.
Diese Häuser stehen nicht in den normalen Siedlungen, sondern sie sind abseits, meistens im Bereich, wo tatsächlich die Großsteingräber oder andere Bestattungen zu finden sind, so dass man schon sehr früh mit der Interpretation von den dänischen Kollegen kam, dass es sich hier um besondere Kulthäuser, heilige Häuser handelt. Wenn wir mal in das Haus hineingehen, dann sieht man, dass es hier so eine Eindellung gibt, quasi so eine kleine Nische, die genau die Größe hat, um eine Bahre aufgestellt zu haben, wo man einen Verstorbenen niederlegen konnte.
Das jungsteinzeitliche Gebäude ist rund 5000 Jahre alt und einer von vielen Hinweisen darauf, dass Menschen schon damals an ein Jenseits glaubten und womöglich an eine Art Leben nach dem Tod.
Die Spuren des Religiösen lassen sich in der Menschheitsgeschichte allerdings noch viel weiter zurückverfolgen. Und sie sind nicht auf den modernen Menschen beschränkt, den Homo sapiens.
Sondern sie reichen zurück bis zum inzwischen ausgestorbenen Neandertaler.
Nicht nur, dass der Neandertaler als erster Mensch tatsächlich Bestattungen angelegt hat. Wir haben viele Bestattungsfunde auch in Deutschland aus Höhlen, wo also nicht nur die Toten in Gruben, die ausgehoben worden sind, meist hockend oder kauernd niedergelegt worden sind, sondern dann auch mit Ocker, also richtig mit einer Farbschicht, diesem braunroten Ocker, bedeckt worden sind. Und es gibt auch Belege dafür, dass den toten Neandertalern Blumen beigelegt worden sind. Also ganz klar eine Verbindung zu den Toten, über den Tod hinaus, den man vielleicht damit etwas auf dem Weg ins Jenseits mitgeben möchte.
Die ältesten bekannten Bestattungen sind rund 120.000 Jahre alt. Sie stammen vom Neandertaler und vom modernen Menschen und werden oft als religiös motiviert angesehen. Auch weil die Gräber teils offenbar nach den Himmelsrichtungen ausgerichtet worden sind. Der Prähistoriker Rüdiger Kelm schließt daraus:
Der Mensch, in jedem Fall seit der Zeit des Neandertalers, ist immer schon ein Homo spiritualis gewesen, ein geistiger, geistlicher Mensch, der auch immer das Religiöse im Blick hatte und das Religiöse für sein Leben und auch das Leben nach dem Leben immer eine Bedeutung hatte.
Steinzeitliche Phänomene, die heute als religiös interpretiert werden, gibt es viele. Wie die erwähnten Bestattungen, die auf Jenseitsvorstellungen hindeuten. Oder Figuren aus Stein, Knochen oder Elfenbein, die als Göttinnen und Götter angesehen werden.
Daneben spielt Höhlenmalerei eine wichtige Rolle. Felsbilder wurden in Höhlen auf allen Kontinenten gefunden, besonders häufig in Europa und Afrika. Die Bilder zeigen abstrakte Symbole genauso wie menschliche Hände. Außerdem Menschen, Tiere und Jagdszenen. Teilweise auch Mischwesen aus Menschen und Tieren.
Das könnte auf übernatürliche Vorstellungen hindeuten. Auf Jagdmagie und Schamanismus. Man dürfe die Zeichnungen aber auch nicht überinterpretieren, mahnt die Religionswissenschaftlerin und Biologin Ina Wun.
Das, was wir in den paläolithischen, also den altsteinzeitlichen Höhlen als Malerei finden, ist letztlich Territorialverhalten. Das heißt, unsere Vorfahren haben damit mit diesen mächtigen und bedrohlich wirkenden Tieren ihr Territorium markiert. Am besten vergleicht man so etwas heutzutage mit Graffiti, denn auch Graffiti dient dazu, dass bestimmte Gruppen einfach ihr Territorium markieren.
Ina Wun ist außerplanmäßige Professorin für Religionswissenschaft an der Universität Hannover und forscht schon seit vielen Jahren zur Entstehung von Religion. Ein Ursprung der Religion sind mit großer Wahrscheinlichkeit Bestattungen. Statt ihre Toten einfach liegen zu lassen oder ohne großen Aufwand zu entsorgen, fingen die Menschen irgendwann an, Gräber anzulegen. Das bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass diese Menschen bereits einen Jenseitsglauben hatten.
Wenn man sich diese Bestattung ganz genau anschaut, dann handelt es sich keineswegs um religiös konnotierte Bestattung, sondern wir landen wieder bei dem von uns bereits erwähnten Territorialverhalten. Es ging nämlich darum, dass diese herumschweifenden Gruppen von Jägern und Sammlern einfach ihr Jagdgebiet markieren wollten. Und zu diesem Zweck hat man eben die Toten da bestattet. Das hieß denn also so viel: Das ist unser ererbtes Land, das ist unser Jagdgebiet. Das Ganze ist also für konkurrierende Gruppierungen besetzt und damit tabu.
Aus diesem sehr weltlichen Verhalten, bei dem es um Machtansprüche im Diesseits und nicht ums Fortleben im Jenseits ging, könnte sich aber eine frühe Form von Religiosität entwickelt haben. Das eigene Territorium markieren, mit auffällig deponierten Totenschädeln, einfachen Gräbern und später auch aufwendigen Grabbauten. Wenn die Menschen damit im Diesseits Erfolg hatten, könnte so allmählich die Ahnenverehrung entstanden sein, vermutet Ina Wun. Eine aktive Verbindung zwischen den Welten der Lebenden und der Toten.
Möglicherweise kam dann irgendwann die Idee auf, dass die Toten vielleicht selber dazu beitragen, böse Elemente, schädliche Elemente und Konkurrenten fernzuhalten. Und dafür ist man den Toten eben auch dankbar, dafür kümmert sich man sich um die Toten, weil man ja eben auch das Gefühl hat, die Toten aus ihren Gräbern kümmern sich im Gegenzug auch um die Überlebenden.
Und die Idee, dass die Toten nicht einfach verschwunden sind, sondern auf unser Leben im Hier und Jetzt einwirken, die also einen ganz pragmatischen Ursprung hatte. Diese Idee beeinflusst das Verständnis von Transzendenz und damit Religion generell bis heute.
Im Laufe der Zeit wurden die Grabbauten größer und dauerhafter. Manche sind bis heute als Ruinen erhalten oder wurden in den vergangenen Jahren rekonstruiert. Man findet sie in weiten Teilen Europas und darüber hinaus.
Es gibt unterschiedliche Bauweisen und Bezeichnungen wie Langbetten, Ganggräber, Steinkisten, Dolmen oder Megalithgräber, also wörtlich Gräber aus großen Steinen.
Wenn es jetzt um die megalithischen Bauwerke geht, dann sind wir inzwischen in der Jungsteinzeit gelandet, also in einer Zeit, in der die Gruppen eben nicht mehr Jäger und Sammler waren, sondern in der man zum Ackerbau übergegangen war. Umso wichtiger ist es, dass man fruchtbare Landstriche für sich selber reklamiert und eben auch ganz deutlich macht, dass die denn im Besitz einer einzelnen Sippe, eines einzelnen Dorfes sind.
Und sie beeindrucken bis heute, etwa Bauten aus meterhohen Findlingen, die aufgerichtet wurden und auf denen riesige Dachsteine ruhen.
Ähnliche Bauwerke sind auch im Steinzeitpark Dithmarschen zu sehen. Originale und Nachbauten.
Mit die ältesten Strukturen, die ganz klar auf religiöse Hintergründe deuten, bei uns in Norddeutschland, sind ja die Großsteingräber, die die ersten Bauern, Ackerbauern und Viehzüchter vor ca. 5000 Jahren, 3000 vor Christus, hier bei uns errichtet haben.
Der Prähistoriker Rüdiger Kelm steht vor einem grasbewachsenen Erdhügel mit einem Eingang aus Steinen und Holzbalken, wie von einem Stollen. Der Eingang ist so niedrig, dass man auf Knien hineinkriechen müsste. Es handelt sich um den originalgetreuen Nachbau einer Grabkammer. Sie ist deutlich kleiner als andere Großsteingräber, die teils mehr als 100 Meter lang waren.
Die Großsteingräber wurden teilweise als Teufelsbackofen, Riesengräber, also alles in der vorwissenschaftlichen Zeit gab es ja diese Bezeichnung Hünengräber, weil man sich das nicht anders erklären konnte. Solche Anlagen können nur Riesen gebaut haben. Da hat man dann eben schnell solche griffigen Bezeichnungen bei der Hand.
Fabelwesen oder übernatürliche Kräfte müssen damals jedoch nicht am Werk gewesen sein. Das hat die experimentelle Archäologie inzwischen nachgewiesen. Die Steinzeitmenschen verfügten offensichtlich über großes technisches Wissen und investierten viele hundert Arbeitsstunden in ihre Grabanlagen.
An diesen Plätzen finden wir ja tatsächlich auch Hinweise auf Feuer, die vor den Eingängen entzündet worden sind, die wahrscheinlich auch im Zusammenhang mit Bestattung gestanden haben. Man findet bestimmte Keramik, also große Opferschalen, die man an den Eingängen aufgestellt hat, wo Speiseopfer oder auch Getränkeopfer, Flüssigkeitsopfer aufgestellt worden sind, die den Toten bei seiner Beisetzung in die Grabkammer begleitet haben.
Die Spuren dieser steinzeitlichen Toten- und Ahnenverehrung lassen sich ebenfalls bis ins Heute verfolgen.
Diese gleiche Sitte, die haben wir nahtlos in Mexiko, wo an einem bestimmten Tag eben auch alle zu den Gräbern pilgern. Dann gibt es denn diese Totenschädel aus Zuckerwerk und dann wird mit den Toten auf dem Grab gefeiert.
Der Dia de Muertos, der Tag der Toten, wird inzwischen nicht mehr nur in Mexiko begangen, sondern erfreut sich in vielen Ländern immer größerer Aufmerksamkeit. Er steht in Zusammenhang mit den christlichen Feiertagen aller Heiligen und aller Seelen. Auch in der Heiligenverehrung, etwa in der katholischen Kirche, macht Ina Wund Parallelen zur Steinzeit aus.
Die vielen Heiligen, die wir in der katholischen Kirche haben, sind natürlich letztlich nichts anderes als diese übermächtigen Toten, die wir aus der Steinzeit kennen. Die haben sich dann eben in anderer Gestalt in die heutige Zeit hineingerettet, sind aber nichts anderes als die übermächtigen Toten aus der Steinzeit.
Heilige als Nachfahren der steinzeitlichen Ahnenverehrung, die Jungfrau Maria als Nachfolgerin prähistorischer Schutzgöttinnen, Form und Inhalt haben sich verändert und entwickeln sich immer weiter. Doch grundlegende Muster sind erhalten geblieben.
So stellen sich Menschen, Gott oder Göttinnen und Götter, heute oft in menschlicher Form vor. Diese Vorstellung hat ihre Anfänge offenbar bei den steinzeitlichen Jägern und Sammlern. Und auch die Toten ehren wir bis heute. Grundlage dafür ist die Tatsache, dass der Mensch in der Steinzeit begonnen hat, über ein Jenseits nachzudenken. So entstand eine anthropologische Konstante, die bis heute fortwirkt. Und auch Aspekte steinzeitlicher Rituale und Glaubensvorstellungen lassen sich bis heute finden.
Zugleich gibt es aber auch eine ganze Menge Dinge, die wir über die Steinzeit nicht sicher wissen. Die Menschen kannten damals noch keine Schrift, daher können wir heute nur vermuten, was Steinzeitmenschen mit Höhlenzeichnungen ausdrücken wollten. Oder warum sie ihre Toten auf eine bestimmte Art beisetzten.
Da muss man natürlich in der Interpretation aufpassen, denn man guckt natürlich aus der heutigen Zeit und den heutigen Erfahrungen und Kenntnissen auf diese lange vergangene Zeit. Dinge, die man religiös deutet, die können ja auch eine praktische Funktion gehabt haben. Idole, die man findet, also menschliche Figuren, das kann Spielzeug gewesen sein.
Und nicht etwa eine Gottheit. Gewissheiten über steinzeitliche Glaubensvorstellungen sind deshalb rar. Letztendlich bleiben alle Interpretationen vorläufig, sind Thesen und Theorien, werden kontrovers diskutiert und müssen teilweise wieder verworfen werden.
Wir verstehen die Menschen nicht, wir müssen mit denen wirklich sprechen und sie fragen, warum machen sie das, warum haben sie das gemacht? Dann könnten wir diese Menschen in ihrer jeweiligen Zeit und in ihrem jeweiligen Zusammenhang verstehen und dann wirklich, nur dann wirklich verstehen. Das heißt leider am Umkehrschluss, wir werden sie nie ganz verstehen können.
Wie viel wissen wir also wirklich über die Religionen der Steinzeit?
Schwierige Frage. Also ich bilde mir natürlich ein, die wesentlichen Grundpfeiler der damaligen Religion wüsste ich. Aber was so das alltägliche Brauchtum anbelangt, was machte man, wenn es stürmte? Wann zündete man welche Feuer an? Vor was hatte man Angst? Das wissen wir alles nicht. Also die täglichen religiösen Praktiken, was im Leben dieser Menschen wirklich eine entscheidende Rolle spielte, davon haben wir absolut keine Ahnung.
Steinwerkzeuge nutzt die Menschheit heute kaum noch. Die Ideen und Vorstellungen der Steinzeit lassen sich jedoch nicht so einfach ablegen und ersetzen. Sie leben fort. Die Steinzeit hat unser Weltbild mitgeformt. Und auch die Religionen werden bis heute von steinzeitlichen Glaubenselementen durchzogen. Auch wenn viel Raum bleibt für Forschungen, Theorien und Spekulationen.
Sie hörten Auf den Schultern der Steinzeit. Von den Langzeitwirkungen prähistorischer Religionen. Eine Sendung von Christian Röther. Es sprachen Thomas Lang und Ruth Schiefenbusch. Ton und Technik Michael Bogdanis, Regie Rainer Delventhal, Redaktion Andreas Mein und Benedikt Schulz. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2022.